ARD.
Soll ich mir jetzt eine Begrüßung aus den Rippen, wie sagt man das? Aus den Rippen saugen? aus den Rippen schneiden.
Und dann, oder aus den Fingern saugen, oder?
Aus den Fingern saugen.
Ja. Okay. Ja, bitte, Ineas. Heute du.
Fängt schon gut an. Wollen wir das so drin lassen? Ja, wir lassen das am besten so drin. Dann merken alle, dass ich sonst immer bestens vorbereitet bin, aber nicht beim Thema Sprichwörter. Herzlich willkommen bei Fakt ab, liebe Leute.
Hi.
Julia Nestlin und Ineas Roch sind für heute, sind für euch
heute am Mikrofon. Sind für heute.
Ich lasse es, ich trete zurück. Julia, fang du an.
Ja, ich habe mich diese Woche sehr gefreut, ein Thema über Schimpfwörter mal wieder zu kriegen. Weil ich meine, manchmal ärgert man sich ja so sehr, dass bekannte Schimpfwörter nicht reichen. Also, keine Ahnung, bei mir ist es ganz klassisch, wenn der Ladebalken meines Streaming-Anbieters einfach mal wieder so lange rödelt, dass ich gar keine Lust mehr habe. Da fehlt mir manchmal was. Was sind bei dir so klassische Situationen?
Das habe ich noch nie so erlebt. Weil
Ach,
ich
wirklich?
Mit den Schimpfwörtern, die halt rauskommen, bisher gut klargekommen bin. Ich denke nie, mein Ärger ist größer als mein Vokabular.
Ja, das stimmt. Also meistens fühlt man sich ja dann doch mit denen, die man so kennt, am wohlsten. Ne? Das ist schon so.
Ja, wohlfühlen weiß ich nicht. Wenn dann halt mal ein Schimpfwort rauskommt, denke ich manchmal nachher auch, huch, wo kam das denn her? Hört man etwa meine Jugend in den Hinterhöfen von Glasgow oder von Sheffield?
Ja, es gibt auf jeden Fall eine Form der Berechnung, mit der man sagen kann, das ist das beste und optimalste Schimpfwort. Und zwar hat das die liebe Sophie McLean sich angeguckt. Die macht einen PhD bald am King's College in London. Und die hat sich mit Schimpfwörtern beschäftigt, weil sie wusste
Welches
natürlich...
Fach?
Mathematik.
Aha.
Sie wusste, wenn ich Mathe vermitteln möchte, dann muss es irgendein Thema sein, was die Leute interessiert. Und sie hat den Nagel natürlich auch für uns auf den Kopf getroffen, mit Schimpfwörtern Mathematik zu vermitteln. Das hat sie auf jeden Fall gut versucht da. Und ich finde es auch gut gemacht. Sie sagt, das war eigentlich nie wirklich ernsthafte Forschung oder so, aber halt für sie ein Vehikel, jetzt mal Mathe zu kommunizieren. Und zwar eine Markov-Chain, eine Markov-Kette zu erklären. Sagt ihr als alten Mathematiker bestimmt was, oder?
Ich bin recht jung geblieben, aber sagt mir was, ja?
Ich meine so Alter im Sinne von tief
erfahren.
Im Thema steckend, erfahren, ja. Genau. Sie hat mir das...
Ja, natürlich sagt mir
ich habe sie gefragt, hey, wie würdest du es eigentlich zusammenfassen?
Das trifft ja auch genau mein Fachgebiet, nein.
Was nicht? Was ist denn dein Fachgebiet?
Nein, es trifft mein Fachgebiet, aber ich möchte es nicht zusammenfassen, weil ich kann das bestimmt nicht so witzig, wie das mit Schimpfwörtern ist. Also es ist einfach ein mathematisches Modell,
ja,
das man benutzt, um Prognosen zu machen.
Genau, also sie hat gesagt, man muss sich's vorstellen, du stehst an einem Punkt und wohin du als nächstes gehst, das ist nur davon abhängig, wo du bist und nicht davon abhängig, von wo du kommst. Und wenn man jetzt Buchstaben betrachtet, zum Beispiel du fängst mit B an und dann mit welcher Wahrscheinlichkeit gehst du zu einem nächsten Buchstaben, A, B, C, D, E, ohne zu betrachten, dass du von A kommst, ne? Sondern du bist einfach nur bei B. Und es ist so ein bisschen, also wenn man das anwendet bei einem Wort, ein bisschen wie Autovervollständigen beim Word, ne? Also das Programm denkt dann auch, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt jetzt der nächste Buchstabe, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es das nächste Wort und so weiter. Word bezieht sich aber auch auf den Buchstaben davor. Naja, also.
Du hast ja gerade schon das Stichwort alt erwähnt. Ich bin tatsächlich so alt, dass ich mich noch an Forschung erinnern kann, wo man sagt, bei dieser Autovervollständigung, wie es das Handy kann, da versuchen wir jetzt schon, das Gerät so zu trainieren, dass es nicht nur den aktuellen Buchstaben nimmt, sondern schon ganze Silben. Oh, das ist aber Cutting-Edge-Technology hier. Und heutzutage weiß ich gar nicht, wie viel der nimmt. Ganze Wörter, denke ich mal.
Ja, ja. Ist richtig, richtig gut geworden. Auf jeden Fall ist natürlich die Frage, woher nimmt sie jetzt, wenn sie das so, ich sag mal, den Code schreibt mit dieser Markov-Kette, woher nimmt sie die Wahrscheinlichkeiten? Wenn ich jetzt weiß, okay, wenn ich bei B bin, ist eine 3% Wahrscheinlichkeit zu U zu gehen und am wahrscheinlichsten ist es zu A zu gehen. Also sie hat gesagt, nach B ist eine 3% Wahrscheinlichkeit zu U tatsächlich und am wahrscheinlichsten nach B ist es zu A zu gehen. Und,
nur bei Schimpfwörtern oder generell? Weil es gibt ja
genau.
Bunsenbrenner, BU-Versicherungen.
Das ist die richtige Frage. Sie hat erst wirklich
Bundesrepublik.
Es völlig random gemacht, also einfach auf der englischen Sprache basiert und geguckt, was kommen da für Wörter raus. Und dann hat sie gesagt, okay,
Bunsenbrenner.
Ich will es mit Schimpfwörtern machen. Da hat sie von einem Marktforschungsinstitut, was sich geguckt hat, wie die Gesellschaft Schimpfwörter in Radio und Fernsehen bewertet. Und hat, da gibt es eben eine Liste und da hat sie die allerschlimmsten, die sie am allerdiskriminierendsten und völlig unbrauchbaren rausgeschmissen, hat dann am Ende mit, ich sag mal, 10 Handvoll Wörtern gearbeitet. Und das war dann praktisch das Futter, das sie dem Code hingelegt hat. Und auf Basis von bereits viel benutzten Schimpfwörtern hat er dann geguckt, wie wäre denn, wenn ich die Wahrscheinlichkeiten für die Buchstaben da nehme, das beste und optimalste Schimpfwort.
Aber die schlimmsten hat sie rausgenommen, oder?
Ja, die diskriminierendsten. Es gibt ja gute und schlechte Schimpfwörter, wenn man sich anguckt, ob ich jetzt hier gerade wirklich eine marginalisierte Gruppe als Schimpfwort benutze oder nicht. Sagen wir es mal so.
Kurzer Funfact, der Bunsenbrenner heißt auf Englisch natürlich Bunsenburner.
Nein, wirklich?
Bunsen ist ja der Name von Robert,
ja,
von Bunsen.
Typen, ja. Ja,
aber ich hätte gedacht, das ist so ähnlich wie Kindergarten als ganzes Wort irgendwie. Aber okay, Bunsenburner.
Da haben sie es, ja, zur Hälfte waren sie inkonsequent.
Ja. Okay, also das beste Schimpfwort, in welchem Sinne beste? Das Wahrscheinlichste.
Das Wahrscheinlichste, wenn man guckt, wie sonst beliebte Schimpfwörter funktionieren.
Aha, das heißt, die innere Struktur die Partitur der Schimpfwörter wurde hier, ja, untersucht.
Ja.
Und man, aber auf rein phonetischer oder Buchstaben. Ebene runtergebrochen.
Genau. Und B ist tatsächlich, ja, der wahrscheinlichste Anfangsbuchstabe. Wir reden hier vom englischen Vokabular.
Bloody,
wahrscheinlich
natürlich.
Hat das Wort 4 Buchstaben. Sehr wahrscheinlich hat das Wort die ER-Endung. Ne? Also wie im Deutschen gibt es ja auch Armleuchter oder, ne, ER, das direkt auf eine Person bezogen ist. Und rauskam entweder BER, also B-E-R, oder BANGER. B-A-N-G-E-R.
Ich aber du hast nicht gerade 4 Buchstaben gesagt?
Ja, aber oder Banger, mindestens 4 Buchstaben. Ich glaube mindestens, oder um die 4 Buchstaben. Irgendwie sowas.
Um die 4, ja, Buchstaben.
Ja. Aber also bei, ja, BER und bei BANGER, also ich sag mal so, wenn man sagt, ey, das ist voll der BANGER, das ist ja eigentlich eher genau das Gegenteil von einem Schimpfwort. Im aktuellen,
ich kann mir vorstellen, im Controlling vom Flughafen Berlin-Brandenburg ist BER trotzdem schon ein ganz schönes Schimpfwort.
Oh mein Gott, stimmt! Der Code wusste Bescheid. Oh mein Gott, das muss ich Sophie sagen.
Sophie ist die Autorin.
Genau, Sophie ist die Autorin des Ganzen. Und also sie sagt...
Ihr seid per Du?
Ja, wir haben ein paar E-Mails ausgetauscht. Also im Englischen sagt man ja you. Ich weiß nicht, ob wir per Du sind. Ich sag jetzt einfach, wir sind per Du. Ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt. Per You, genau. Und sie hat gesagt, also sie glaubt, es ist jetzt nicht so befriedigend wie Fuck zu sagen, wenn man sich den Zeh angestoßen hat, oder ein Shit, wenn man den Geburtstag vergessen hat. Das ist ein Zitat. Aber sie meint, beide könnten eigentlich gute Beleidigungen sein. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie dann Erfolg damit hatte, diese Worte in ihrem Freundeskreis zu etablieren.
I've not yet used banger and burr in my daily life. I think banger is probably going to be the best one. I can imagine saying, oh, that's a real banger of a person or a car or something. But I've had a lot of friends message it to me since it's got out on the news. So who knows what might happen in the future? We will see.
Ich kann mir auch vorstellen, es ist ja eine Trainingssache, was so rauskommt, und man gewöhnt sich ja manche Dinge an und manche Dinge auch absichtlich an, wenn man merkt, aha, das ist jetzt hier gerade angesagt, oder oh, das ist hier gerade gar nicht angesagt.
Ja.
Und dass man sagt, wenn ich einfach 10-mal sage, oh, dieser blöde Banger hat mich gerade schon wieder blöd angeguckt.
Ja,
ja, dann
vielleicht
irgendwann
wird's das.
Klappt's, ja.
Genau. Es gibt ja auch schon so Worte, deren Bedeutung sich verändert hat. Ich habe neulich mal bei meinen Eltern gesagt, irgendwie, die geht richtig ab. Und es ist für mich ein voll positiver Ausdruck. Und für die war es irgendwie so, ah, die wird gerade voll verrückt, voll negativ konnotiert. Also vielleicht wird auch Banger, strebt eine Karriere an, und die Seiten zu wechseln und zum optimalsten, ja, mathematischen Schimpfwort zu werden.
Wenn man auch sagt, das ist richtig geil, je nachdem, mit welcher Generation, ja, man zu tun, ja, hat, könnte das Gespräch anders weitergehen. Aber eine Frage habe ich noch. Es geht hier um Fluchworte oder Schimpfworte, also Beschimpfungen. Ich möchte jemanden beschimpfen, oder ich fluche vor mich hin und sage so, bah, brr.
Einen Moment,
war ja blöd.
Ich guck mal kurz rein. Ich lese es einfach mal vor. Ihr piepst halt, was ich dann nicht vorlesen hätte sollen. Bint, bitch, bloody bugger, chaff, cow, crap, damn, douchebag, effing, ginger, git, minger, pissed off, sort of, yuppity, bastard, ballant, bloodclad, dickhead, shit, shite, fuck, motherfucker. Also, son of a bitch ist auch dabei.
Da ich gerade die Begrüßung nicht ganz so performant auf die Schiene gebracht habe, wäre ich dafür, dass wir diesen Satz da von dir rausschneiden. Also es war kein Satz, weil es ein Verb fehlt, klar. Und einfach vorne vor die Musik setzen. Kleine Anregung an die Produktion. Also man weiß ja schon, dass Fluchen schmerzlindernd ist. Das ja. hast du auch schon
bis
mal gehört.
Bis zu 30% oder so, ne? Also dass man da
Studie, dass man irgendwie Schmerz besser aushält, wenn man dabei Scheiße, ne, oder irgendwas anderes flucht. Und ich wäre dafür, dass wir jetzt, wo wir auch schon wissen, dass der Topf sehr reichhaltig ist, aus dem man da fischen kann,
oh, ja.
dass wir unseren Kindern Flüche beibringen, von denen wir bereits wissen, dass die besonders gut gegen Schmerzen helfen. Denn das könnte man ja vielleicht brauchen, zum Beispiel in der Klimakatastrophe, wenn man vor Hitze leiden muss. Denn dann ist es ja ganz egal, wenn es gesellschaftlich verpönt ist, wie zum Beispiel du oder...
Ja.
Oma ist dann vielleicht geschockt, aber man kann sagen, nee Oma, das ist jetzt vielleicht sehr unfein, aber es hilft am besten gegen Schmerz und es ist auch mathematisch optimal. Dann kann Oma damit ihren Frieden machen vielleicht.
Okay, Banger.
Die Überleitung kannst du vielleicht rausnehmen, aber ich stelle gerade fest, ich bin viel zu gut erzogen für diesen Podcast. Das Thema Schimpfwörter hat mich offensichtlich etwas in Wallung gebracht. Bin am Schwitzen, ist es heiß. Aber vielleicht liegt es an den
Schimpfwörtern. An den Schimpfwörtern,
ich fand es irgendwie unangenehm. Lass uns lieber in den Bereich Medizin gucken. Wenn dir ein Zahn ausfällt oder gezogen werden muss, das ist schlecht, dann ist er weg. Mhm. Dann brauchst du ein Implantat. Oder auch nicht. Das verkünden MedizinerInnen aus Japan. Sie sagen, bald kannst du ein Medikament nehmen und dir einfach einen neuen Zahn wachsen lassen. Dritte Zähne mal anders.
Und kann man sich auch aussuchen, welcher Zahn es sein soll?
Ich glaube, du bist da in einem auf einer Stufe dieser Forschung, die in sehr weiter Ferne liegt.
Okay, weil ganz kurz, also wirklich ganz praktisches Problem. Mir wurden Zähne gezogen, weil ich zu wenig Platz in meinem Kiefer hatte, ne? Und damit die anderen gerade werden konnten. Wenn mir jetzt aber mein Schneidezahn ausfällt und dafür die anderen wiederkommen, dann ist ja wirklich niemandem geholfen.
Nee. Ich glaube, dass... Das könnte noch eine Herausforderung sein, das zielgerichtet wachsen zu lassen.
Aber trotzdem total faszinierend.
Ja, die WissenschaftlerInnen vom Kitano Hospital, Kitano in Japan.
Die Aussprachedatenbank, Moment.
es gibt ja nur drei Möglichkeiten, welche Silbe man da betont. Egal, jedenfalls ist es in Osaka. Osaka? Bestimmt,
Osaka?
Ja. Die haben einen neuen Ansatz. Ich sag dir erstmal, was man bisher gemacht hat. Soweit wusste ich es auch, weil Thema Zähnewachsen kommt ja andauernd mal in der Wissenschaft. Man kann bisher aus Zahnwurzelzellen Zahnkeime züchten. Die kannst du dann in den Kiefer einsetzen und aus denen kann dann in deinem Kiefer ein neuer Zahn wachsen. Das ist ein bisschen knifflig, weil wie macht man das jetzt? Wie schafft man, wenn man die Zahnwurzelzelle hat, dass die auch wächst? Wie regt man die zum Wachsen an? Dass am Ende das gewünschte Gewebe in der richtigen Struktur rauskommt. Wäre blöd, wenn der Zahn 3 Meter groß ist oder 1 Millimeter klein oder gelb oder brüchig wie Blätterteig, keine Ahnung. Also dieses Züchten auf Gel, das klappt im Labor, das hat man noch nicht mit Menschen getestet.
Ja.
Aber die japanische Forschungsgruppe sagt jetzt, wir machen das ganz anders. Wir haben ein neutralisierendes Antikörpermedikament, das bei dir Zahnwachstum auslöst. Also nichts mit Keimling einpflanzen und gießen und dann sprießt da ein neuer Zahn, sondern direkt aus dir heraus dein ureigener Zahn, der auf seinen Einsatz gewartet hat, der kommt dann.
Oh.
Das haben die bei Mäusen rausgefunden.
Ja.
Denen ein bestimmtes Gen fehlt. Ja, das sind sehr kleine Zähne. Und wenn denen ein Gen fehlt, dann haben die mehr Zähne als die anderen. Und dann sagen sie, aha, dieses Gen sorgt offenbar dafür, dass das Zahnwachstum gehemmt wird. Also ist die Idee, dieses Gen blockieren wir. Beziehungsweise ein Protein, was dieses Gen herstellt. Und wenn wir das blockieren, zack, sprießen dir neue Zähne.
Okay. Kann man
die
dann
klinischen
sich so
Studien sollen 24 beginnen.
Ja.
So wie ich das verstanden habe, mit zahnlosen Kindern. Na, ob das,
ja.
ob das taugt für Marketing, weiß ich nicht. Aber wenn du auf dem Schulhof gehänselt wirst, weil du keine Zähne hast, dann ist es natürlich gut, wenn dir ein Medikament hilft. Und die sagen, 2030 wäre das bereit für den allgemeinen Einsatz. Fändest du sowas cool, neue Zähne?
Also ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht, weiß nicht, also Haie haben ja mehrere Zahnreihen, bei denen hat das ja einen evolutionären Vorteil. Vielleicht hätte es bei uns Menschen auch einen ungeahnten evolutionären Vorteil, wenn wir ganz viele Zähne hätten.
Haie haben viele Zähne, abartig viele. Ich hatte das auch gelesen hier. Die haben mehrere Reihen, bis zu 8 Reihen hintereinander. Und wenn da ein Zahn ausfällt, kommt einfach einer aus der zweiten Reihe nach vorne. Das ist wie im Job. Mhm. Und im Laufe seines Lebens kann ein Hai mehrfach kraftvoll zubeißen. Er hat nämlich insgesamt bis zu 30.000 Zähne zur Verfügung. Also der kann mehrfach in so einen Ziegelstein reinbeißen und sagen, egal, ich habe ja noch ein paar auf Lager.
Ich habe direkt
Kennst du diese KI-Fotos, die so einfach abartig viele Zähne haben? Zähne und Hände können so KI ja noch nicht so gut. Vielleicht ist das gar nicht schlecht gelernt, sondern die KI weiß bereits, wie wir in Zukunft aussehen.
Vielleicht auch das. Aber ich habe auch direkt irgendwie so einen Horrorfilm im Kopf, wo jemand so ganz viele Zähne hat, wo es so ganz gruselig ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, was sagt denn die Lobby der Zahnärztinnen und Zahnärzte dazu? Weil wenn wir irgendwann sagen, wir können so viel Zucker fressen, wie wir wollen, wir können uns ja einfach neue Zähne wachsen lassen, dann geht da ein ganzes Geschäftsfeld verloren.
Dafür kommt ein neues. Wir können doch auch so viel Zucker fressen und so dick werden, wie wir wollen und nachher die Herzkatheter-OP. Ich finde es aber auch, ist das eine Wegwerfmentalität. Finde ich nicht gut. Oh, kaputt. Schmeiß ich weg, ne?
Stimmt. Da sollten wir vielleicht auch nicht beim eigenen Körper anfangen.
Ja. Nee. Also ich bin großer Fan von Reparieren, aber mit meinen eigenen Zähnen würde ich jetzt nicht in die VHS zum Repair-Café gehen.
Ich bringe leider ganz schlechte Nachrichten für Menschen, die gerade versuchen, einen Mord zu vertuschen oder sich irgendwie da rauszureden in einem Verhör. Ja, wir senden auch für True Crime Fans hier. Herzlich willkommen an alle, die sich gerne nachts mit Krimi-Geschichten auseinandersetzen. Jetzt geht's mal um Forensik. Also, es geht um das Wort M, was ich bestimmt auch schon in diesem Take öfter benutzt habe. Und jeder sagt ja irgendwie anders M. Ineas, wie beobachtest du das denn bei dir selbst oder vielleicht auch bei mir so im Vergleich? Merkst du da was?
Ich finde, ich sage eigentlich nur M. 90% meiner Wörter sind M. Und du redest immer sehr fließend ohne M. Und ich denke so, wie macht sie das? Aber offenbar geht es hier jedem so, dass man seine eigenen Fehler viel stärker wahrnimmt als die der anderen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm.
Möglicherweise.
Wir sind ja hier keine NachrichtensprecherInnen. Wir sind ein Laber-Podcast hier.
Wir reden. Ja, und ich habe mal mir so die ersten 10 Minuten unserer Folge letzte Woche angehört und einfach nur die M's rausgeschnitten. Einmal von mir und einmal von dir. Wir hören erstmal bei mir rein. In Pompeji, 2000 Jahre alt ungefähr. Und der sagt, also ein Gabentisch einfach mit den verschiedenen Europäern, die. Aber ja, scheidet natürlich die Gemüter.
Ja, sehr nett.
Also,
so nehme ich das ja bei mir wahr ungefähr. Ich glaube, das war das nicht mein Take, nur mit deiner Stimme?
Wir können ja direkt mal bei dir reinhören und dann drüber sprechen. Ich habe dich nämlich natürlich auch rausgeschnitten.
Ja, oder Preiselbeeren. Mozzarella ist auch gut für die Figur, nicht so wie Gouda. Die Gründe, das war eine alte Studie, die...
Also ich beobachte bei uns, ich sag oft und M und dann schmatze ich und du sagst oft am Ende eines Gedankens M und dann holst du Luft. Das würde ich schon mal sagen, so kann man es unterscheiden.
Ist mir auch aufgefallen gerade, ja.
Mhm. Und daran kann man uns identifizieren.
Wer sonst Probleme hat, der hat jetzt das perfekte Indiz, um welchen Sprecher, um welche Sprecherin es sich hier handelt.
Ja, also ohne Witz, es nennt sich das Hesitationsverhalten, wenn man spricht, also to hesitate, zögern. Ja, ist zögern. Und diese Professorin der Uni Trier, sogar hier aus dem Ländle, ach, es ist nicht Ländle in Rheinland-Pfalz, aber SWR-Sendegebiet, sage ich mal, Angelika Braun, die ist tatsächlich...
aber wir mögen auch die ganze ARD.
Wir mögen alle, egal wo ihr euch uns hört. Wir kriegen ja manchmal wirklich Nachrichten manchmal von der ganzen Welt. Das ist wirklich schön. Aber zurück zu Angelika Braun. Die ist Sachverständige bei vielen Gerichtsprozessen schon gewesen und Ermittlungsverfahren und hat auch schon öfter geholfen, Täterinnen, Täter durch Tonaufnahmen und ihre individuellen sprachlichen Muster und so zu identifizieren. Und Forensik ist da bei ihr als Sprachwissenschaftlerin und Phonetikerin ein ganz wichtiger Bestandteil. Und auch dieses Hesitationsverhalten kann jetzt, also belegterweise, dabei auch helfen, sich das anzugucken. Finde ich richtig wild.
Ich würde ja sowieso, wenn ich Verbrecher wäre, es anders machen. Ich kann ja kaum noch einen normalen Krimi gucken, weil ich die ganze Zeit denke, Leute, guckt ihr keine Krimis? Schön blöd. Also wie viele Leute, muss ja auch jetzt gar nicht um Verbrechen gehen, sondern jemand ist auf der Flucht, die Bösen sind hinter ihm her, er darf nicht erkannt werden, er wird gesucht, ist der Staatsfeind Nummer 1. Und dann gehen die Leute halt aus dem Haus und gucken sich verdächtig um. Und ich denke mir immer, ändere doch dein ganzes Aussehen, setz dir eine Perücke auf, mach dir eine Glatze, mal dir einen Schnäuzer, aber immer nur eine Brille aufsetzen und der ganze Rest ist noch erkennbar. Klar, es ist ein filmisches Mittel, man soll den Hollywood-Star da noch erkennen oder den deutschen Fernsehstar natürlich auch aus der ARD.
In der sehr guten ARD-Mediathek.
Es ist so lächerlich, sie stellen sich halt immer so dumm an, also auch irgendwo anzurufen mit der eigenen Stimme. Ich würde sagen, lass es doch Siri, Alexa und Co. vorlesen.
Ja.
Also ich würde nie im Leben selber mit meiner eigenen Stimme irgendwo straffällig werden, wenn ich straffällig werden wollte. So blöd würde ich mich gar nicht anstellen, weil ich denke, es gibt 1000 Möglichkeiten, mich zu identifizieren.
Ja.
Unter anderem offenbar das M.
Ja.
Spannend. Jedes M ist also individuell.
Jedes M ist individuell. Und man muss ja auch sagen, M's sind ja, es wird immer so verschrien, aber M's sind ja auch voll wichtig. Ne, ich bin ja so eine Schnellsprecherin. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die mir zuhören, ganz froh sind um so kleine Pausen zwischendrin, wo sie dann mal nachdenken können oder so.
Ich habe auch gelesen, dass man, wenn man spricht und anfängt mit seinem Satz, oft falsche Grammatik macht. Ich glaube, das ist gerade der Satz, wird das beste Beispiel dafür.
Ja, ja.
Und dass man zwischendurch auch M sagt, weil man selber nicht genau weiß, wo man hin möchte. Und es wäre doch schöner, wenn man dann vorher nachdenkt. Und viele sagen ja erst nachdenken, dann reden, aber dass das nicht geht, weil unsere Gedanken zu komplex und unsere Grammatik zu komplex ist. Es ist halt on the fly. Du guckst halt zwischendurch, wo möchte ich abbiegen, und dann brauchst du halt auch mal ein M, um dir zu überlegen, wie soll der Satz eigentlich weitergehen.
Aber ist es dann so, dass in Sprachen, die eine weniger komplexe Grammatik als Deutsch haben, die Leute weniger dazu tendieren, M zu sagen, weil sie weniger mittendrin nachdenken müssen?
Wie ist es bei Gebärdensprache?
Ich fände es voll interessant. Also Leute von euch, die uns hier zuhören, wenn ihr vielleicht auch verschiedene Sprachen sprecht täglich, könnt ihr mal bei euch selbst beobachten, ob in der einen Sprache, die vielleicht eine weniger komplexe Grammatik hat, M, ihr dazu weniger tendiert und im Deutschen mehr oder so. Fände ich voll interessant. Schreibt uns mal. Ihr kennt ja unsere Kontaktdaten und alles Mögliche steht alles in meinen Shownotes.
Sommer, Sonne, Hitzetote, die Klimakatastrophe lässt grüßen. Es wird immer heißer im Sommer.
Ja, Entschuldigung.
Tut mir leid. Dieses Jahr geht's ja. Aber meine Zukunftsaussichten, deine Zukunftsaussichten, unser aller sind nicht toll. Was tun? In den letzten Folgen haben wir euch ja schon ein paar Tipps gegeben, Leute. Welche Frisur kühlt? Welches Getränk kommt besonders wenig wieder raus? Und jetzt haben wir eine weitere wissenschaftliche Wärmeweisheit für euch.
Wissenschaftliche Wärmeweisheit. Oh mein Gott.
Ich habe mich jetzt sehr konzentriert, nicht M zu sagen, weil ich merkte bei wissenschaftliche Wärme, dass das eine Alliteration wird. Ich brauche jetzt nur schnell ein Wort mit W. War doch ganz gut, oder?
Ja.
Und
okay,
ich habe nicht
also
M
Kleidung
gesagt.
Kann uns kühlen.
Ja. ForscherInnen haben einen Stoff entworfen, der wie ein ganz normaler T-Shirt-Stoff aussieht, aber den Körper um fast 5 Grad Celsius kühlen kann.
Mega.
Witzig, vor ein paar Jahren habe ich mich mal gefragt, warum tragen Beduinen in der schrecklich heißen Wüste eigentlich dunkle Kleidung? Die Umhänge gibt es ja so in Schwarz, vor allem für Frauen, dunkelgrau, dunkelrot. Man könnte ja meinen, weiß ist besser, weil weiß reflektiert viel Licht, schwarz schluckt viel Licht, also schluckt auch viel Energie. Und damals dachte ich mir, das war am Anfang meines Studiums, wäre nicht ein Spiegelkleid am geschicktesten, weil das reflektiert ja noch mehr als das Weiße. Es reflektiert einfach alles.
Ja,
okay.
Stimmt.
Ich weiß jetzt nicht, wie das Tragegefühl so ist. Spiegel auf der nackten Haut.
Etwas kratzig.
Oder schön glatt. Wer weiß. Spiegelglatt. Oder so eine Alufolie, so eine Rettungsdecke aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Ob das Top-Sommermode wird, weiß ich nicht. Ja. Die Idee mit der Spiegelkleidung war jedenfalls super. Da sind auch andere drauf gekommen. Aber aus einem anderen Grund. IngenieurInnen, ich sag's bestimmt falsch, Ma Yao Guang und Tao Guangming von den Unis Zhejiang und Huazhong. Ich hoffe, das ist jetzt kein Schimpfwort, wenn doch, sorry. Die haben jetzt einen Stoff entwickelt, also Stoff im Sinne von Textil, der Körperwärme aufnimmt und sie dann in Form von mittlerer Infrarotstrahlung abgibt, hinauslässt, in die Freiheit. Flieg, kleiner Vogel.
Okay, und das funktioniert.
Das funktioniert. Sie haben das gemessen. Sie haben einen Test gemacht. Sie haben eine eng anliegende Weste genäht. Eine Hälfte aus herkömmlicher weißer Baumwolle, die andere Hälfte aus ihrem Stoff. Mhm. Und jetzt ein Zitat. Ein Doktorand zog die Weste an und saß eine Stunde lang auf einem Gartenstuhl im direkten Sonnenlicht. Oh, Freund, ich sag's immer, Doktorand zu sein ist eine Grenzerfahrung. Und nach einer Stunde haben sie die Hauttemperatur gemessen und unter dem neuen Stoff 5 Grad kühler.
Oh, okay. Also und wie war das der Tragekomfort für den Doktoranden?
Wurde nicht gesagt. Wenn du jetzt selber ein bisschen überlegst, was könnte daran schlecht sein? Es ist jetzt nicht Baumwolle also oder Seide, ja, sondern es ist ein Verbundstoff aus Titandioxid und Polymilchsäuren beschichtet mit einem Hauch Polytetrafluorethylen.
Klingt total umweltfreundlich.
Und das muss, damit es richtig funktioniert, also deine Körperwärme aufnehmen und in Form von Strahlung wieder abgeben kann, halt eng aufliegen. Und ein Geheimnis von der Wüstenkleidung ist ja auch, dass die locker luftig ist, dass unten drunter eine isolierende Luftschicht sich bildet.
Bringen Sie es auf den Markt?
Keine Ahnung. Da stand jetzt, Sie haben ein Hemd genäht oder ein T-Shirt sogar nur. Aber Sie können es offensichtlich, es sind Fasern, Sie können es wohl in normale Baumwolle einweben. Und dann könnte es ja auch wie bequem gemacht werden. Und wenn es halt dann in Baumwolle eingewebt nicht mehr so ganz so viel bringt wie pur, egal. Aber offensichtlich wäre es machbar und auch nicht so viel teurer. Was mich noch interessiert hat an der ganzen Geschichte, war so eine kleine Randbemerkung. Die sagen also, dieses Ding, das führt jetzt nicht nur Körperwärme ab, sondern es reflektiert außerdem sichtbares Licht, nahes Infrarotlicht und UV-Licht. Also es ist optisch, habe ich gelesen, ein Zitat, es ist optisch wie ein Spiegel. Aha. Und dann ist ein Foto dabei, wie es aussieht. Es sieht halt weiß aus. Und ich denke, naja, Freunde, ich erkenne einen Spiegel, wenn ich ihn sehe.
Das ist kein Spiegel.
Das ist kein Spiegel. Also, dass er sichtbares Licht reflektiert, darüber müssten wir nochmal diskutieren. Ich habe da eine kleine Verbesserung bezüglich Marketing.
Ja.
Aber offenbar Teil reflektiert. Ob das geschickt ist, ist eine andere Frage. Denn es strahlt jetzt ja voll krass Körperwärme ab. Die ganze Zeit. Was ist, wenn du also aus der heißen Sonne reinkommst in deine Wohnung oder in den SWR und dann sitzen wir alle da mit so einem geilen Shirt und strahlen die ganze Zeit unsere Körperwärme ab im geschlossenen Raum? Ja, wird das tatsächlich unerträglich heiß?
Ja.
Die 5 Grad, die du kühler wirst, die müssen irgendwo hin.
Ja, das stimmt. Irgendwo müssen sie hin. Aber was ich die ganze Zeit denke, also wenn wir jetzt feststellen, okay, das funktioniert irgendwie, ist es dann auch so, dass wenn ich ein Paillettenoberteil anhabe, das auch einen Einfluss haben könnte darauf, ob mir schneller warm ist oder nicht? Also, weil, also ist ja Synthetik meistens, ist ja meistens dann eher nicht so geil, aber das spiegelt ja auch.
Unter Spiegelgesichtspunkten bist du ganz weit vorne.
Ja.
Je nachdem, wie stark es spiegelt, müsstest du aufpassen, vielleicht entgegenkommende Passanten zu blenden. Aber als ich jetzt gerade nochmal nachgelesen habe, wie ist denn da damals ausgegangen? Also vor vielen Jahren, als ich mich da mit der Beduinenkleidung befasst habe, habe ich keine Antwort gefunden, auch weil ich keine Beduinen kenne. Und ich habe tatsächlich Wissenschaftler angeschrieben, die altägyptisches Beduinenleben erforscht haben. Und die wussten es auch nicht, warum Beduinenkleidung schwarz ist manchmal. Aber ich las jetzt mehrere Artikel mit dem Tenor, es ist vollkommen egal, ob weiß oder schwarz, dir ist sowieso heiß. Und unten runter, wenn es schön luftig ist, geht es egal, welche Farbe. Vielleicht gilt das auch für Pailletten. Also egal, wie sehr du spiegelst, Hauptsache unten runter hast du ein bisschen isolierende Luftschicht.
Ah, verstehe. Ich habe mich immer gefragt, ich komme ja aus Garmisch-Partenkirchen und der Gletscher auf der Zugspitze wurde jahrelang eingepackt mit weißen LKW-Planen. Und ich habe mich immer gefragt, der ist ja an sich auch weiß. Warum muss man dann weiße LKW-Planen drauflegen, damit er weniger abschmilzt?
Vielleicht gab es die günstig aus einer Konkursmasse.
Nee, es wurde wirklich jahrelang gemacht. Aber vielleicht ist es dann auch das, was du sagst, dass allein das, dass erstmal die weiße Oberfläche von der LKW-Plane da ist und dann darunter vielleicht eine dünne Luftschicht als Isolation, vielleicht ist das schon der Clou. Aber ich müsste das nochmal nachlesen. Damit sind die wichtigsten für uns wissenschaftlichen Themen dieser Woche mal wieder zusammengetragen. Und Leute, ne, beobachtet es mal bei euch. Fände es wirklich, wirklich interessant. Wir haben doch so eine breite Community. Versucht mal bei euch vielleicht das zu beobachten. Könnt ihr das bestätigen, was wir jetzt gerade vorhin uns überlegt haben? Dass vielleicht je komplizierter Grammatik, umso mehr M, je weniger, umso weniger M. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und Eneas,
ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns eure besten Schimpfwörter schickt.
Warte, ich habe noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Sie hatte ja auch randomisiert Schimpfwörter einfach mal raus... rausgelassen. Und randomisiert hat der Code gesagt, wäre am besten Ditwat. Damit tschüss.
Tschüss.
Redaktion Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hallo, ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ich sitze hier im Studio und mir wird jetzt gleich ein Gegenstand vorbeigebracht. Oh, es sieht aus wie ein Geschenk.
Es ist riesig.
Es ist sogar in Geschenkpapier eingepackt. Unser neuer Podcast, Die Sache ist die, beginnt immer mit einem Gegenstand, den ich bei der Aufnahme zum ersten Mal sehe.
Es reicht mir bis fast an die Schulter.
Es ist ein Kalender. Ein Medikament, Aspirin. Im Laufe jeder Podcast-Folge klären wir dann, welche Geschichte hinter den Dingen steckt und greifen aktuelle Debatten auf.
Wir bitten alle um Entschuldigung, die von dieser Sperrung betroffen sind.
Die Sache ist die, der Podcast vom Zündfunk auf Bayern 2, erscheint immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe, wir hören uns.